wie werde ich ein wirklich guter Vater?
Du darfst dich schlecht fühlen, du darfst wütend sein, wir gehören trotzdem zusammen.
Dieser Kernskill ist eigentlich wirklich Perspektivwechsel.
Bist du der Meinung, man kann Empathie lernen?
Man muss Empathie lernen.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein Name ist Florian Vitello. Ich bin einer der Gründer des Good News Magazins, die wir hier diesen Podcast betreiben. Und wenn ihr Weltaufgang schon länger treu seid, dann wisst ihr natürlich, hatte ich in den letzten Jahren die Gelegenheit, hochspannende Menschen zu interviewen. Da durfte ich dann immer im Detail mit ihnen darüber sprechen, welche Lösungsansätze haben die im Gepäck für die großen Herausforderungen und Probleme unserer Zeit. Und ich fand sie immer sehr inspirierend, weil diese Menschen selber jeden Tag daran arbeiten, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ich habe also unglaublich viel lernen dürfen und das habe ich euch zu verdanken, die ihr diesen Podcast abonniert, regelmäßig reinhört, ihn weiterempfehlt, vielleicht auch bewertet auf eurem Lieblingskanal ganz besonders und die ihr auch mal Ideen schickt. So, wen sollen wir eigentlich als nächstes einladen? Also vielen Dank und natürlich ganz, ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen aber auch an alle, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben oder ganz frisch dabei sind. Denn wir haben ein neues Format. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, Good News der Woche gibt's ab jetzt. Jeden Sonntag in Kooperation mit studentischen Radios wie Bonn FM schauen wir einmal zurück, was ist eigentlich alles Cooles passiert in der letzten Woche? Welche positiven Entwicklungen hat es gegeben? Welche erfreulichen Nachrichten? Das macht natürlich gute Laune am Wochenende. Aber vor allem gibt es auch Aufwind für die kommende Woche, damit wir dann wieder mit viel Elan und Kraft auch selber uns an Lösungen setzen können für die Herausforderungen, die wir haben im Moment. Ihr könnt euch vorstellen, wir lieben dieses Format jetzt schon. Wenn ihr sagt, da fehlt mir aber noch was, da habe ich noch eine Idee, dann schreibt uns doch. Wir freuen uns immer riesig über Feedback. Ansonsten, wenn ihr natürlich noch nicht reingeschaltet habt, dann hört euch das auf jeden Fall an. Egal aber, ob ihr jetzt ganz frisch dabei seid oder alte Hasen bei uns, die heutige Folge solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn meine Gäste, die werden wirklich geliebt und rauf und runter geschaut von Hunderttausenden von Menschen. Die beiden sind Eltern, sie sind verheiratet, sie reden ganz offen im Internet, machen Content darüber, wie sie ihre Kinder erziehen, sowohl die Fails ganz authentisch als auch, was sie gelernt haben. Und sie folgen dabei einem Leitfaden von Gentle Parenting, einer gütigen und einer empathischen Erziehungsmethode. Was das genau ist, das sollen sie uns heute selber erzählen. Auf jeden Fall sind sie dabei, sagen sie selbst, vorbildlich unperfekt. Ich bin sehr gespannt, denn ich gebe zu, ich kannte sie nicht. Ich habe selber keine Kinder, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber mein Team meinte, du musst sie einladen, die müssen im Weltaufgang-Podcast sein. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf die beiden Gäste, die unter anderem den Podcast Mutti ist die Beste machen. Und begrüße ganz herzlich Marlies und Martin. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Cool, dass wir da sein dürfen.
Ich fange mal ganz einfach an, Martin. Warum ist Mutti die Beste?
Also Mutti ist einfach die Beste, weil sie alles tut für ihre Kinder, weil sie für alle da ist in der Familie, weil sie emotionalen Halt gibt, weil sie kocht, putzt und alles tut und sich selbst zurückstellt.
Der Name ist ja auch so ein bisschen Satire. Also wir haben, wir haben einen Freundeskreis, aus dem kommen wir eigentlich noch, als wir noch keine Kinder hatten sozusagen, da haben wir noch ganz viel Zeit mit denen verbracht. Jetzt mit den zwei Kindern ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und die WhatsApp-Gruppe von denen heißt Mutti ist die Beste. Und wir dachten irgendwie, das ist passend und haben es übernommen.
Genau, da drin steckt halt im Prinzip eben dieses Mutti-Sein mit diesem kleinen feministischen Spin, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber trotzdem war das jetzt sehr, sehr, sehr schönes Lob, Marlies, an dich. Und du bist auch so ein kleines bisschen, hast du so ein bisschen schamhaft zusammengezuckt. Das ist auf jeden Fall eine Beschreibung, die auch sehr zutrifft auf die Themen, die ihr sehr in den Vordergrund stellt. In verschiedenen Formaten macht ihr das. Ihr beiden zusammen seid vor allem im Podcast. Erzählt uns doch mal vielleicht so ein bisschen, was ihr eigentlich macht. Was macht ihr zusammen? Was machst du, Marlies, alleine? Und worum geht's?
Genau, also in unserem Podcast geht es um Elternschaft, also um Erziehungsfragen, aber auch so um Fragen, was Gleichberechtigung angeht, wie wir einfach unseren Alltag als Eltern sozusagen meistern, die Schwierigkeiten, die wir haben und dann auch die Lösungen, die wir gefunden haben, die wir einfach teilen wollen. Es hat so angefangen, dass als ich quasi Mutter wurde und dann mein Kind ein Jahr alt war und keinen Bock mehr hatte, sich von mir anziehen zu lassen, dass ich mir dann so dachte, scheiße, ich habe gar keinen Plan, was ich jetzt tun soll, ohne dieses Kind halt jetzt zum Beispiel festzuhalten, was ich halt nicht wollte. Also ich wollte das Kind nicht zwingen und dann dachte ich mir so, ja, was mache ich denn jetzt? Und im Internet habe ich halt, beziehungsweise auf TikTok vor allem, habe ich nicht so viel dazu gefunden. Auf Instagram gab es schon ein paar Seiten, aber auch halt eher so, nicht so anschaulich, sondern halt sehr so erklärend, so wie es halt so in Ratgebern ist sozusagen. Und ich habe dann so ein bisschen angefangen, das so im, also so anschaulichere Videos einfach dazu zu machen, wie so Praxisvideos sozusagen. Ich habe dann so das Kind gespielt und halt auch den Erwachsenen und habe halt immer so das Problem gespielt und dann die Lösung. Und so hat es eigentlich so ein bisschen angefangen. Also ich dachte mir, wenn ich diese Fragen habe, also ich habe dann halt viele Bücher gelesen und so weiter, aber ich dachte mir, nicht jeder hat die Kapazitäten, diese Bücher zu lesen. Und wenn ich die Fragen habe, dann gibt es bestimmt noch mehr Leute. Genau, und dann kam immer wieder in den Kommentaren, ja, mach mal endlich einen Podcast, mach mal endlich einen Podcast. Und dann dachten wir, komm, vor 2 Jahren haben wir damit angefangen und zwar ein bisschen holprig am Anfang, würde ich sagen. Aber mittlerweile haben wir uns ganz gut eingegroovt.
Ich will mal ganz kurz fragen, bevor wir jetzt auf den Podcast noch eingehen, wie kamst du denn, du hast ja gesagt, was die Motivation so ein bisschen war, dann die Videos zu machen, aber was hat dir das Selbstbewusstsein gegeben zu sagen, ich kann die Fragen auch beantworten? Also ist ja eine Sache, dass man irgendwie merkt, okay, als Mutter habe ich jetzt die Fragen und dann die andere Sache zu sagen, ich habe vielleicht eine Lösung gefunden oder weil du erklärst ja auch sehr, sehr viel, was man dann machen kann.
Also im Endeffekt durch Erfahrung, also indem ich halt zum Beispiel dann das Problem hatte und dann eben die Lösung gefunden habe und dann habe ich die einmal nachgespielt, weil im Endeffekt gibt es, also es gibt ja nicht die eine Lösung für ein Kind, ne? Also zum Beispiel jetzt die Frage mit dem Anziehen, da gibt es halt 20 mögliche Lösungsideen, die du halt deinem Kind präsentieren kannst und dann funktioniert es halt oder es funktioniert halt nicht, weil jedes Kind ist halt anders. Aber dadurch habe ich natürlich auch 20 Videoideen. Also, also daraus ist es so ein bisschen entstanden, einfach so, um halt Inspiration zu geben, weil, also ich mache halt im Alltag mit den Kindern super viel spielerisch und ich bin aber auch so voll, also ich habe gar kein Problem damit, mir Spiele auszudenken oder mir Geschichten auszudenken und mir ist halt aufgefallen, dass es viele gar nicht so können und das war mir halt nicht so bewusst, also dass halt zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach, heute möchte mein Kind nicht Zähne putzen, also nehme ich die Zahnbürste in die Hand und sage, ja, ich bin Flora, die Flanflößte und ich habe einen Flachfläler und dann lacht sich halt meine Tochter einen ab und hat Lust, die Zähne zu putzen. Aber ich muss da gar nicht lange drüber nachdenken, sondern mir fällt das einfach so ein. Und wenn ich halt diese Videos aber mache, dann inspiriere ich damit ja andere, auch die halt diese Kreativität vielleicht dann in dem Moment nicht haben. Also ich weiß, dass es auch anders rüberkommen kann, dass auch manche das kritisieren an meinem Content, dass halt das so wirkt, als ob ich irgendwie alles besser wüsste oder dass es auf manche so wirken kann oder so. Oder dass es halt so ist, als ob ich sagen würde, ja, du musst das nur so machen, dann klappt es. Aber so ist das gar nicht gemeint, sondern eher so als Inspiration. Aber ich glaube, das ist auf Social Media immer, nicht jeder sieht jedes Video und dann kriegt man halt immer nur so mal was mit und dann kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, ne?
Ja, ich denke, das ist extrem wichtig, dass man halt sich das immer wieder, dass man sich dessen bewusst ist, ne? Dass egal, ob das jetzt nun online oder offline ist, nur dass es, glaube ich, online oft noch stärker ist, wenn man irgendwie versucht, etwas Konstruktives zu machen, wenn man versucht, Lösungen irgendwie voranzutreiben oder irgendwie was zu teilen, was einem nahe geht vielleicht auch, dass das immer angreifbar macht und dass das immer schnell sein kann, dass Leute einen dann sehr harsch kritisieren. Da würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, aber ich hätte mich vorher gerade, habe ich mich noch gefragt, Martin, als Malis gesagt hat, ja, okay, ich mache jetzt hier mal so Videos, stell die ins Internet und rede da ja im Grunde genommen auch irgendwie über die Kindererziehung, vielleicht ja auch über eure Partnerschaft. War das dann so am Anfang so, dass du gesagt hast, oh Gott, was erzählt die da jetzt oder muss das sein? Oder warst du eher so, ja, das finde ich cool, da mache ich mit oder möchte ich mitmachen?
Na, für mich war das erstmal so, okay, sie macht das und das soll sie machen und ich habe natürlich dann Auge drauf, dass dann nicht zu viel preisgegeben wird von mir und den Kindern, aber ich habe da, mal ich so ehrlich zu sein, einfach auch sehr vertraut und dann, ich glaube, es kam einfach nicht oft vor, dass ich sagen musste, hey, das ist mir jetzt zu privat oder das ist mir jetzt zu viel, weil mal sich da auch selbst drauf geachtet hat. Und für mich war das so, also ich habe noch studiert. Zu der Zeit, ich habe meinen Master gemacht und war damit beschäftigt und Marlies hat dann ihre Videos gemacht und ich habe dann gesehen, dass das Potenzial hat. Also sie hat angefangen und dann hat sie irgendwie auf TikTok relativ schnell Reichweite aufgebaut und dann dachte ich mir so, ja, das ist ja jetzt irgendwie nice, wenn das funktioniert. Für mich war es dann so, sie macht das, aber ich habe mich überhaupt nicht als Teil davon gesehen. Also ich habe mein Studium gemacht und dann danach auch erstmal gearbeitet. Und das war dann so mein Plan für mich. Und dass wir dann zusammen Podcast anfangen, das war für mich auch erstmal eigentlich nicht wirklich eine Option.
Okay, das heißt, das ist wirklich so dann eigentlich natürlich gewachsen. Aber am Anfang war es so, dass du Marlies mit den Kindern zu Hause geblieben bist und Martin, du hast noch studiert beziehungsweise dann gearbeitet. Oder habt ihr das irgendwie anders, wie habt ihr das aufgeteilt damals?
Also wir waren im Corona-Lockdown, das heißt, wir haben einfach nur die Zimmertür zugesperrt in dem kleinen Raum, in dem Martin saß und versucht, dass das Kind nicht die ganze Zeit da reinrennt. Und das war unsere Aufteilung quasi. Ja, aber ungefähr so.
Ja, und dann kam, während ich meine Masterarbeit geschrieben hat, unser zweites Kind. Und dann habe ich auch erstmal Elternzeit genommen für ein halbes Jahr. Und dann habe ich quasi versucht, so langsam wieder einzusteigen als Ingenieur. Also das, ich bin Ingenieur. Und habe dann erstmal gesagt, okay, 20 Stunden die Woche mehr packe ich jetzt wahrscheinlich nicht mit der Familie. Und ja, das hat aber auch nicht wirklich geklappt. Also habe ich das dann auch wieder gekündigt.
Also es war am Ende halt so, dass ich halt schon mit Social Media eigentlich unseren Lebensunterhalt verdient habe. Und dass Martin quasi, egal wie viel er gearbeitet hätte, dass es halt nicht genauso viel gewesen wäre wie bei mir. Und dann haben wir gesagt, okay, dann macht er halt die 20 Stunden, also macht er quasi die Mutter in Anführungszeichen der Familie, also weil sonst ist ja immer eigentlich so, dass die Frau dann halbtags arbeitet.
Okay, und dann ging es ja ganz schnell, habt ihr jetzt gerade schon erzählt, so dass du tatsächlich, also das ist schon heftig, wenn man schon leben kann davon sogar, von dem Content dann. Wie erklärst du dir das denn selbst für dich? Warum war das so erfolgreich? Was hast du vielleicht geboten, was eventuell noch so gefehlt hat?
Ich glaube, auf TikTok gab es halt wirklich niemanden, der so über Erziehungssachen gesprochen hat. Also gab es wirklich gar nicht, als ich damit angefangen habe. Beziehungsweise wenn, dann glaube ich auch nicht so in dem Format. Weil ich habe ja auch, dadurch, dass ich das Kind gespielt habe, es war auch einfach cringe. Und ich glaube, die Leute haben das sich einfach auch angeguckt, weil es cringe war. Und dann war das aber halt so ein Faktor, der halt dann eben auch zur Reichweite geführt hat. Und ich glaube, so war das dann einfach. Und auch auf Instagram habe ich dann ja später, also 2 Jahre später erst mit Instagram angefangen und da war es aber halt auch so, dass Reels halt ganz neu waren und dass halt die ganzen Creator, die auf Instagram erfolgreich waren, die kannten Reels halt noch nicht, die konnten dann noch nicht so Videos machen, also waren, glaube ich, meine Videos auch einfach so wieder halt besser als die, also das klingt jetzt irgendwie arrogant oder so, aber sie waren halt einfach qualitativ hochwertiger, weil ich diese Anfangsphase, diese 2 Jahre ja schon hinter mir hatte. Also wir können gerne in meinem Profil runterscrollen, meine Anfangsvideos sind richtig, richtig schlecht. Also ich hatte nur halt diese Phase dann schon hinter mir und konnte halt dann quasi mit mehr Erfahrung einsteigen.
Ich muss gestehen, wie gesagt, ich habe eingangs gesagt, dass ich selber keine Kinder habe und deswegen, ich kannte dich nicht, ich kannte euch nicht, eure Formate nicht, hatte jetzt auch nicht so viel zu tun, also habe viele Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld, die Kinder haben, aber wie gesagt, war jetzt einfach euch noch nicht begegnet und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, ob mich das auch interessiert, mal gucken, wenn mein Team so begeistert ist von euren Sachen, ob mich das auch interessiert. Und dann habe ich tatsächlich auch mal rumgescrollt und habe ein bisschen geschaut und dachte, weil du es jetzt gerade selbst gesagt hast, ich dachte wirklich auch ganz kurz erstmal, oh, cringe, also so dieses, ja, ne, dieses Kind gespielt hast. Genau das Gefühl hatte ich. Und dann fand ich das dann doch irgendwie interessant, weil es ging ja dann ganz schnell um ein Thema, was mich sehr begeistert und was ich irgendwie auch aus dem Good News Magazin-Bereich sehr besonders spannend finde aus dieser Perspektive, nämlich dieses Rollenumdrehen eigentlich, ne? Also du machst das ja ganz häufig so, dass du sagst, klar, du siehst oft eine Szene, eine Mutter schreit vielleicht ein Kind an oder na, schimpft, vielleicht nicht schreien, aber schimpft mit einem Kind oder das Kind schreit und tobt und wirft sich auf den Boden und auf einmal kommt jetzt eben dieser Perspektivwechsel. Wir hatten mal so ein ganzes Printmagazin zum Thema Perspektivwechsel. Aber mich würde irgendwie interessieren, wann bist du so auf den Punkt gekommen, dass du gemerkt hast, dass Perspektivwechsel wichtig sind und warum in der Erziehung?
Das habe ich tatsächlich durch einen anderen Instagram-Kanal, durch den ich auch auf Gentle Parenting quasi gekommen bin. Das war, der heißt Welt von unten. Da werden eben diese Geschichten halt einfach nur, also es waren früher so Instagram-Postings einfach nur und da wurden halt so Geschichten aus der Sicht des Kindes geschrieben, also zum Beispiel, wie ein Kind beim Wickeln festgehalten wird. Und dadurch bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich eben mein Kind nicht festhalten möchte und so. Und im Endeffekt habe ich das einfach quasi diese Art von Format, dieses Perspektivwechsel, dieses sich überlegen, ja, was fühlt mein Kind eigentlich dabei, weil davor bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, mir das überhaupt zu überlegen sozusagen, dass ich dann dachte, naja, das ist ja eigentlich total wichtig, weil das fördert ja Empathie und wenn wir empathisch sind, dann sind wir halt auch einfach unseren Mitmenschen gegenüber sanftmütiger und weniger feindselig sozusagen. Ja.
Martin, wenn jetzt so, ich mir gerade vorstelle, keine Ahnung, Mali ist noch recht am Anfang, aber es wird gerade so erfolgreicher und dann kommen so Videos, wo halt solche Tipps drin sind. War das dann für dich, dass du, wenn du es dann gesehen hast, du gesagt hast, okay, also sind das dann Momente gewesen, wo die Malis vielleicht irgendwie mit den Kindern hatte, wo du vielleicht mal gerade arbeiten, also wo du dann gerade gearbeitet hast, das nicht mitbekommen hast? Oder waren das immer Sachen, die ihr immer direkt besprochen habt und was immer eure gemeinsamen Lösungen waren? Wie war das so für dich, vor allem in der Anfangszeit?
Ja, also damit das so hätte sein können, hätte ich ja die ganze Zeit den Content verfolgen müssen. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, das ist halt so Ich weiß nicht, ob vielleicht können andere Leute relaten, wenn jetzt so die besten Freunde irgendwie was starten, dann schaust du dir das noch einen Monat an und dann ist irgendwann okay.
Nein, meine Freunde lesen alle das Good News Magazin. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Genau, deshalb, also es war jetzt nicht so, dass ich Videos geguckt habe und mir dann dachte so, oh, okay, diese Situation wäre vielleicht besser gewesen. Also hätte ich machen sollen, aber natürlich haben wir auch im Alltag drüber gesprochen. So, also wir sprechen ja miteinander da, haben wir diese Situation oder diese Schwierigkeit oder keine Ahnung, wenn ich mich jetzt irgendwie falsch verhalte und Marlies dann sagt, hey, so hättest du es besser machen können. Das hat ja in unserem Alltag Bestand. Das kommt ja dann so ganz natürlich einfach durch den Umgang, den wir haben.
Ja, erzähl mir mal ein bisschen was über vielleicht diesen Umgang doch mal. Also wie macht ihr das denn jetzt? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert, dieser Umgang mit den Kindern, aber auch mit euch? Weil wir haben ja zum Anfang jetzt auch gesagt, es geht um Gentle Parenting. Ich habe da einige Definitionen zu gelesen, aber ich fand das jetzt erstmal spannend, irgendwie von euch selber zu hören. Wie definiert ihr das und wie lebt ihr das in eurem Alltag?
Also ich würde Gentle Parenting als empathische Elternschaft definieren. Also eben genau dieses, dass man halt sich in das Kind hineinversetzt, dass einem das auch wichtig ist, wie sich das Kind fühlt. Nicht in dem Sinne, dass man sich für die, also dass man immer möchte, dass das Kind glücklich ist, weil das halte ich für toxisch quasi. Also, sondern dass man nicht selber jetzt noch den Finger in die Wunde pult sozusagen. Und dass man, also natürlich auch gewaltfrei, da scheiden sich die Geister, habe ich jetzt erst vor kurzem gelernt, dass anscheinend man Gewalt irgendwie noch viel weiter definieren sollte und Erziehung nie gewaltfrei sein kann, weil man das Kind ja immer in eine Richtung hin manipulieren würde. Das halte ich aber ehrlich gesagt ein bisschen für übertrieben. Also ich meine mit gewaltfrei halt frei von wirklicher emotionaler Erpressung und frei von körperlicher Gewalt sozusagen. Ja, weil,
kein Schlagen, den Kindern nicht sagen, wenn du das und das machst, dann kriegst du dieses und jenes nicht.
Nee, das würde ich, also das tatsächlich, das zählt für mich nicht unbedingt als Gewalt, je nachdem, was man sagt. Also zum Beispiel, wenn du deine Schwester nochmal mit dem Stock haust, dann nehme ich dir den Stock weg, halte ich für eine komplett angemessene Konsequenz, weil ich muss ja dann auch das andere Kind schützen. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig, wenn da so dogmatisch rangegangen wird und gesagt wird, ja, das ist immer eine Drohung, das ist immer nicht okay. Nee, also, wie gesagt, also ich halte das auch für wichtig, dass man Kinder schon auch erzieht. Also Kinder sind, oder der Mensch generell ist weder von Grunde aus gut, sondern noch von Grunde aus böse, sondern er ist immer ein Produkt aus seiner Umwelt und man muss halt bestimmte Dinge einfach lernen, wie zum Beispiel auch Empathie. Und das muss man Kindern halt aktiv beibringen. Und ich kann, wenn mein Kind nicht lernt, dass es scheiße ist, jemanden mit einem Stock zu hauen, dann lernt es mein Kind das auch nicht. Das kann es nicht einfach so. Und deshalb muss ich es ihm halt beibringen, so.
Weil ich mich gerade sehr mit dem Thema beschäftige, würde mich nur interessieren, bist du der Meinung, man kann Empathie lernen?
Man muss Empathie lernen, tatsächlich. Es gibt Studien von, also bei uns lernen die Kinder Empathie und Perspektivwechsel so mit 4 Jahren. Also Perspektivwechsel mit 6 Jahren, aber in indigenen Kulturen, zum Beispiel bei den Kogen, wo dieses Kollektivistische sehr wichtig ist, aber auch das Soziale und Empathische, können Kinder das schon zum Teil mit 2 Jahren. Die können schon mit 2 Jahren Konflikte konstruktiv lösen, sich in andere hineinzuversetzen und so weiter, weil das einfach halt gefördert wird, also weil das halt früher wichtig ist sozusagen. Das heißt nicht, dass die jetzt besser sind oder schlechter als unsere Kinder. Unsere Kinder können halt andere Sachen in dem Alter schon, was die nicht können sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall was man lernen muss. Und darüber reden wir auch in der Podcast-Folge, weil ich glaube, dass Männer ganz oft nicht lernen, die Perspektive von anderen einzunehmen und dass das ein ganz häufiges Problem ist, was Männer und Frauen in Partnerschaften haben. Nämlich, dass ich als Frau, wenn mein Mann mir jetzt schreiben würde, hey, ich bin gerade zu Hause mit den Kindern, ich bin arbeiten und er schreibt mir, ich bin zu Hause, es ist alles drunter und drüber, ich kann einfach nicht mehr, dann weiß ich schon in meinem Kopf, ja, dem geht's heute nicht gut, ich fahre heute nach Hause und dann löse ich ihn ab. Und ich glaube, viele Männer denken dann nicht so weit und die schreiben dann abends zum Beispiel noch nach, ja, darf ich heute zum Sport gehen? Und versetzen sich nicht in die Frau hinein, dass es jetzt für sie eine blöde Frage ist, weil sie ja heute Mittag schon fertig war und dann ist ja bestimmt sie immer noch nicht, also immer noch erschöpft. Und dann in diese Frage zu stellen, bringt ja die Frau dann auch direkt in so eine Position zu sagen, ja, nee, also jetzt muss ich ja darum betteln, dass du nach Hause kommst sozusagen. Und ich glaube, ganz viele Konflikte resultieren so daraus, weil halt Menschen nur so selektiv Empathie lernen. Oder auch zum Beispiel an Obdachlosen gehen wir einfach vorbei, der wird uns die Empathie abtrainiert. Also wir haben da nicht, also viele haben da nicht so, also brechen nicht gleich in Tränen aus, wenn sie sehen, ja, der Person geht's schlecht sozusagen. Das ist einfach so, ja, der geht's halt schlecht. Also wird er dann einfach ausgeblendet sozusagen.
Also ich kann damit total relaten, auf jeden Fall, was erstmal die Rollenverteilung angeht, dass du halt tendenziell, glaube ich, als Mann, ich weiß nicht, Martin, kannst du mir gleich sagen, wie du so deine Perspektive siehst, aber also ich kenne das auf jeden Fall schon, dass man als Mann, glaube ich, oft vielleicht sogar bestraft wird auf eine Art, wenn man zu empathisch ist, nenne ich das jetzt mal quote-unquote. Ich will gar nicht in die Wissenschaft reingehen, was jetzt wirklich biologisch zum Beispiel vielleicht Geschlechterunterschiede sind. Ich finde aber schon charakterlich kann man das ja auch sehen. Es muss ja gar nicht zwischen Mann und Frau sein, aber es gibt einfach Menschen, die generell einfach viel mitdenken, sich in andere hineinfühlen, reinversetzen und dann oft in Partnerschaften so an Probleme geraten, wo man sagt, okay, aber mein Partner macht das zurück irgendwie nicht. Das ist dann irgendwie so eine Selbstverständlichkeit.
Ja. Kleiner Fact, wissenschaftlicher Fact, habe ich nämlich für mein Buch recherchiert. Und zwar ist es tatsächlich so, dass das in patriarchal geprägten Gesellschaften ist, dieser Empathie-Gap sehr groß, aber in egalitären Gesellschaften oder matrilinearen ist es nicht so. Also da ist das Gehirnareal von Männern und Frauen für die Empathie gleich, also wird gleich angesteuert. Und je besser die Gleichberechtigung ist, desto weniger wird dieser Gap. Also zum Beispiel so in Ländern wie Schweden, wo die Gleichberechtigung schon weiter vorangeschritten ist, sieht man, dass der Empathie-Gap halt weniger wird sozusagen. Also dass die, also es hängt tatsächlich damit zusammen, je patriarchaler eine Gesellschaft ist, desto stärker sind Männer nicht empathisch sozusagen. Ja.
Wie war das bei dir, Martin? Warst du sehr empathisch? Hast du dazugelernt?
Ich war überhaupt nicht sehr empathisch. Tatsächlich, also es ist ja, ich glaube, um mal so die Sozialisierung von Männern und Frauen so mal ganz knapp vereinfacht runterzubrechen, es ist ja schon so, dass Frauen lernen, hey, du musst dich kümmern um Mitmenschen, um Männer, um Kinder. Und dieses Kümmern wird Frauen beigebracht. Und Männern wird dann tendenziell, oder Jungs in dem Fall, wird dann tendenziell beigebracht, um dich wird dich gekümmert. So, du machst hier, keine Ahnung, traditionell dann vielleicht Karriere oder so und deine Frau kümmert sich um dich. Und einfach schon allein aus diesem Punkt heraus wird Mädchen dann in der Erziehung schon Empathie stärker beigebracht als Jungs. So, und dadurch entsteht, oder ich glaube, das ist eine der Hauptursachen, weshalb diese Empathie-Gap existiert. Und so war das bei mir auch. Also ich hatte einfach vor allem Schwierigkeiten so in dieser Empathie, in diesem Perspektivwechsel. Und das finde ich ganz spannend. Wir haben da eine Podcast-Folge drüber gemacht mit dem Titel Wie werde ich ein wirklich guter Vater? Und da haben wir uns beide Gedanken, also wir beide machen uns dann bei solchen Themen unabhängig Gedanken drüber und machen uns Notizen. Und wir sind beide unabhängig so zu dem Punkt gekommen. Normalerweise liest man ja in irgendwelchen Elternratgebern für Väter, also es gibt ja speziell welche für Väter auch, oder Elternratgeber speziell, die auch Väter mit einbeziehen. Ja, du musst das machen, das machen, das machen. Und meiner Meinung nach ist das einfach alles nicht nötig, weil es gibt diesen einen Kernskill, der schon mehr oder weniger automatisch dazu führt, dass man alles richtig macht, dass man sich richtig einbringt. Und dieser Kernskill ist eigentlich wirklich Perspektivwechsel, also die Perspektive der Frau und der Kinder einnehmen. Und wenn man das wirklich als Vater richtig übt, und das kann man eben trainieren wie ein Muskel, also das kann man trainieren zum Beispiel.
Aber wie übt man das?
Also einmal kann man im Alltag in Situationen sich vorstellen, ja, wie ist das gerade für die Person, oder halt sich wirklich versuchen reinzuversetzen. Man kann sich auch hinsetzen und das aufschreiben. Und das, was ich gerne mache, ich bin ein Freund von Meditation, und wenn man damit schon Erfahrung hat, dann kann man sich hinsetzen und sich einfach eine Situation die man am Tag erlebt hat, vorstellen und sich dann so richtig stark in die andere Person reinversetzen. Also was hat die gesehen, was hat die gefühlt? Und wenn man das dann richtig macht, kann man sich dann auch so sehr, also ich mache das auch manchmal, penne ich da auch weg, muss ich ehrlich sagen. Das gelingt mir auch nicht immer, aber wenn man das richtig macht, dann kann man das wirklich sehr gut nachvollziehen, wie sich die andere Person gefühlt haben könnte, und fühlt man das auch selber. Und das sind dann so, das ist dann wirklich so ein richtiges Empathie-Perspektivwechsel-Training. Und das ist, glaube ich, so der eine Hauptrat, den ich Vätern geben würde, Perspektivwechsel zu üben, weil damit erübrigt sich dann schon viel, und viele Probleme gibt's dann erstmal weniger zumindest.
Jetzt wollte ich eigentlich gerade fragen, wie man das jetzt nochmal, also das nochmal konkret mit dir anschauen, aber die Saxophonmusik, die hier gerade eingespielt wird, bedeutet, dass wir jetzt eine ganz kurze Pause machen, uns einen Tee machen, den Temperaturen vielleicht sogar einen Eistee, und dann sprechen wir uns in der Tea-Time.
Grab your cup and saucer, it's time for tea.
So, wir haben uns jetzt hier unseren Tee gemacht, oder unser, was habt ihr, was trinkt ihr erstmal?
Kaffee.
Koffeinfreien Kaffee.
Koffeinfreien Kaffee, Marlies?
Ich auch.
Du auch, ihr beide, okay.
Hast du da welchen, Marlies?
Nee, ich hab noch.
Okay, und bei mir steht die Karaffe direkt neben mir.
Ich finde, das ist völlig okay, auch wenn es hier eine Tea Time ist. Aber wie gesagt, bei uns sind jetzt hier gerade 37 Grad. Ich weiß nicht, wie heiß es bei euch ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr heißer Tag. Und deswegen dürft ihr trinken, was ihr möchtet. Aber ich möchte natürlich trotzdem wissen, aus welcher Tasse trinkt ihr heute euren Tee oder euer Getränk.
Ich habe eine Tasse von Depot, die hat mir Martin mal geschenkt. Sie ist zur Hälfte dunkelbraun und zur Hälfte hellbraun. Und immer, wenn ich sie in meiner Instagram-Story poste, denken alle, ich trinke ein Bier, weil das so
wie so eine Bier,
ja. Schaumkrone. Jetzt muss man gerade so ein bisschen, genau, also diese eine Hälfte, das hat schon so was, ja, dunkelgelbliches, ja, könnte man sagen.
Kommt auf
so
die Perspektive an, ja.
Ja, stimmt, Perspektivwechsel. Von der einen Seite sieht es auf jeden Fall aus, als wäre so eine Schaumkrone drauf.
Ja. Man muss auch sagen, so Tasse als Geschenk wirkt ja immer relativ wack, aber Marlies mag Tassen wirklich sehr gern und ich mag Tassen auch sehr gern. Ich freue mich sehr, wenn mir jemand eine schöne Tasse schenkt.
Ja, perfekte Gäste für meinen Podcast. Also von daher.
Ich freue mich so über diese Frage, weil ich liebe diese Tasse. Ich habe da auch viel zu erzählen. Und ich erzähle die Geschichte auch gern Leuten, die nicht danach fragen. Aber jetzt kann ich es öffentlich erzählen.
Aber also, Martin, erzähl uns doch die Geschichte. Du hast doch noch gar nicht gesagt, was für eine Tasse du überhaupt hast.
Also, ich habe eine Tasse. Das ist eine, ich zeig sie mal für dich in die Kamera. New York City. Die ist so rosa, so leicht rosa, stilvoll. Dort sind so wie so vergoldete Streifen und die Skyline von New York in so ein bisschen so Comic-Stil-mäßig, so blaue Wolkenkratzer mit dort, wo der Schatten ist, so komplett schwarz, die Freiheitsstatue da drüber. Angedeutet ist noch ein Wolkenhimmel über der Skyline, auch so mit so einer goldenen Linie. Und diese Tasse hat meine Mama damals als Souvenir aus New York mitgebracht. Und ich weiß nicht, wie alt die ist, die muss ungefähr 40 Jahre alt sein. Und zum Beweis, dass sie wirklich alt sind, da auf der Skyline ist noch das World Trade Center drauf. Oh. Also die ist auf jeden Fall richtig alt. Und da ist mir der Henkel zweimal abgebrochen, zweimal geklebt und ich hoffe, dass die noch sehr lange durchhält.
Oh ja.
Und die das Geschichte, wie ich die bekommen habe, die ist auch noch gut. Meine Mutter hat da Stifte reingestellt. Die stand einfach nur da mit Stiften drin. Ich meinte zu meiner Mutter, hey Mama, diese Tasse ist toll, kann ich die mitnehmen? Und meinte sie, ah nee, ich mag die ja, bla, weil ich habe die aus New York mitgebracht. Und dann habe ich die einfach irgendwie ausgetauscht geklaut mit einem anderen Stiftbehältnis und die versteckt. Und nach 3 Wochen habe ich gesagt, Mama, ist dir aufgefallen, dass da eine andere Tasse steht? Und dann hat sie gesagt, nee, du kannst sie haben.
Ein gutes Argument. Ja. Ja, sehr cool. Wie ist das eigentlich? Ich hatte gelesen, Marlies, du bist halb Portugiesin, ne? Ja, und ich glaube, vor dem Gespräch hast du mir schon mal kurz was erzählt vom Urlaub in Portugal. Irgendwie habt ihr noch viel Möglichkeiten jetzt zu reisen mit den Kids oder hat sich das auch verändert?
Ja, nö, also man kann die ja mitnehmen, man muss es nur wollen. Also ich würde sagen, am Anfang waren wir da so ein bisschen, da war es schwierig, aber ich finde, mittlerweile haben wir uns da schon echt eingespielt. Wir gehen meistens halt mit meinen oder Martins Eltern, wenn wir länger weg sind in den Urlaub, weil das halt entspannter ist einfach und weil wir auch zum Beispiel meine Eltern, die wohnen am Bodensee, also ist ein bisschen weiter weg. Die sehen wir nicht so oft und wenn wir dann einfach sowas kombinieren wie gemeinsam dann noch nach Portugal, dann haben wir halt gleich 3 Wochen am Stück halt noch irgendwie, da sehe ich meine Eltern mal wieder. Und genau, also das machen wir ganz gern. Die freuen sich jetzt auch wieder, dieses Jahr fliegen die beiden zum ersten, beziehungsweise unser Sohn ist schon mal geflogen, aber da war noch ein Baby. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird, da freuen die sich. Letztes Jahr sind wir im Auto gefahren, 3 Tage haben wir es gesplittet, ja.
Ja, und habt ihr denn die Gelegenheit, ab und zu noch mal irgendwie Partnerurlaub zu machen oder ist das eher schwierig?
Ne, wir waren jetzt erst in Österreich. Willst du sagen?
Ja, haben wir jetzt im Mai gemacht, aber das war auch das erste Mal, dass wir Partnerurlaub gemacht haben. Seit wir 2 Kinder haben, ich weiß nicht.
Und haben dann die Eltern aufgepasst auf die Kinder oder wie habt ihr das gelöst?
Genau, meine Eltern, ja. Die waren dann mit den Kindern selbst im Urlaub, im Harz.
Ja, ich habe mir so vorgestellt, ihr seid vielleicht so die Fraktion von, weiß ich nicht, Bulli ausgebaut und dann mit Kids gemeinsam irgendwie rumfahren oder so. Aber
Hätte ich Bock drauf, aber haben wir noch nicht gemacht.
Klingt cool. Ich glaube, das ist ein bisschen, also nach Portugal fahren ging schon, aber ich glaube, das stellt man sich ein bisschen cooler vor, als es ist. Kommt natürlich auch auf die Kinder an, aber unsere Kinder sind schon ganz gute Autofahrer, würde ich sagen. Also die sind schon relativ entspannt, aber viele Kinder haben da gar keinen Bock drauf und machen dann die ganze Zeit Stunk während der Fahrt und das ist dann nicht unbedingt so entspannt.
Ja, und Urlaub. Nachher wollt ihr dann Content draus machen, dann ist es irgendwie auch Arbeit und dann doch irgendwie kein Urlaub, ne, wahrscheinlich.
Das sowieso, wenn man dann noch, also, das finde ich ist generell was Marlies sehr gut kann, was ich glaube ich nicht so gut könnte, so mir die ganze Zeit überlegen, könnte ich dann noch Content draus machen und das dann auch machen, weil ich bin dann so, ich kann mich dann nicht mehr so richtig auf das konzentrieren, was ich eigentlich mache, wenn ich jetzt im Kopf habe, oh, jetzt mache ich noch Content draus oder ich könnte auch gar nicht so im Moment leben, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenken würde, hey, könnte ich potenziell jetzt aus dieser Situation Content machen?
Der Fluch und Segen kreativer Berufe, ja, würde ich mal sagen, genau. Aber wir haben schon die Tea-Time überzogen. Ich komme noch mal kurz zurück auf das Thema, was wir vor der Tea-Time hatten. Da ging es ja gerade so darum, dass wir gesagt haben, du hast einmal den Satz gesagt, wie werde ich ein guter Vater? Dann haben wir darüber gesprochen, ob man eben Empathie auch lernen kann. Und dann würde mich jetzt doch noch mal einmal noch so ganz konkret interessieren, wie kann ich denn das angehen, dass ich mich in die andere Person dann hineinversetze? Du hattest gesagt schon eben, Martin, vielleicht Tagebuch schreiben, bei dir ist es zum Beispiel Meditation. Ich weiß noch, einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, soll man nicht sagen, aber ich habe mich halt unfassbar gefreut und war sehr, sehr aufgeregt, als Moritz Neumeier bei mir im Podcast war. Und der hat ja auch sehr viel irgendwie immer über seine Kinder gesprochen und über Erziehung gesprochen. Da weiß ich noch, dass er sehr viel, das fand ich toll, auch authentisch reflektiert hat und gesagt hat, es ist halt einfach so, manchmal willst du deine Kinder schütteln und die machen dich wahnsinnig, aber es ist halt einfach auch total wichtig, einmal, klar, die Bedürfnisse der Kinder anzugucken, aber auch zu gucken, in meiner Rolle, sagte er, als Mann, so, und wie ich halt auch sozialisiert worden bin, wie kann ich empathischer werden und wie kann ich meine eigenen Gefühle spüren, aber wie kann ich auch die Gefühle zum Beispiel meiner Frau fühlen, meiner Kinder fühlen. Wie, jetzt nochmal konkret, macht uns doch vielleicht mal so ein Beispiel. Setze ich mich jetzt hin und beantworte Fragen, was schreibe ich denn da rein oder wie mache ich das jetzt nochmal konkret?
Also was man machen kann, was ich leider auch nicht so konsequent mache, aber was man machen könnte, wenn man es richtig konsequent machen will, könnte man sagen, ich setze mich jetzt jeden Abend hin, nehme mir irgendeine Situation, es ist egal, ob das jetzt eine Konfliktsituation wäre oder ob es einfach nur ein schöner Moment war, und stell mir einfach vor, wie ging es der anderen Person damit? So, was hat die gesehen, gefühlt, was hat die erlebt? So, und so könnte man schon diesen Perspektivwechsel üben. Man muss auch sagen, wenn man zum Beispiel einen Konflikt mit Kindern hat, ist dann so dieser Perspektivwechsel ganz oft bei mir der Punkt gewesen, an dem ich dann wieder runterkomme. Wenn ich so richtig wütend bin und dann schaffe, die Perspektive zu übernehmen und mir überlege, hey, mein Kind wollte gerade sich einfach nur kreativ ausleben und hat die Wände bemalt. So, es hat ja irgendwie nichts Böses dabei gedacht. Dann ist das so der Punkt, an dem ich dann runterkomme und die Wut so ein bisschen verpufft. Und deswegen ist das so gut, aber in so einer Stresssituation, in einer Konfliktsituation ist es eben besonders schwer, die Perspektive von anderen einzunehmen. Deshalb ist es besonders günstig, wenn man das einfach in Ruhe macht, wenn man sich sagt, hey, ich nehme jetzt hier Zeit und durchdenke jetzt einfach irgendeine Situation. Am besten halt auch nicht, wenn man jetzt gerade einen großen Streit hatte, dann ist natürlich auch gut. Aber das ist immer, also je stärker man emotional aufgeladen ist, desto schwieriger wird das auch. Wenn man sich ungerecht behandelt gefühlt hat, ist man vielleicht nicht so in der Lage, diese Perspektive einzunehmen.
Aber also dann finde ich es noch wichtiger eigentlich. Ja. Also ich hatte auch mal einen Streit mit meiner Schwester und habe dann den kompletten Streit einfach aus ihrer Sicht geschrieben. Und danach war ich so, boah, der Streit war voll unnötig. Dann konnte ich mich halt auch richtig gut entschuldigen. Also ich habe schon das Gefühl, gerade so bei Konflikten ist es eigentlich total wichtig, die andere Perspektive einzunehmen. Und dann kann man sich nämlich auch viel besser in der Mitte treffen irgendwie.
Ja. Ist das okay für dich, vielleicht mal so kurz zu beschreiben, was das wirklich für ein Streit war? Also wirklich so konkret, was hast du dann da aufgeschrieben?
Das war ein Missverständnis. Irgendwie wollte ich ihr was auf meinem Handy zeigen und sie hat mir mein Handy dann einfach aus der Hand genommen, hat irgendwas gemacht. Und das war irgendwie, es hat mich in dem Moment sauer gemacht, weil ich das halt eigentlich wollte halt nicht, dass sie es mir einfach wegnimmt sozusagen. Und daraus ist dann so ein Streit entstanden, was eigentlich voll unnötig ist. Aber
ich kann mich noch dran erinnern.
Ja, aus ihrer Perspektive war das halt einfach so, sie hat das einfach nicht gewusst, dass ich das nicht mag, dass man mir das aus der Hand nimmt, ist ja klar, woher soll sie es auch wissen? Und irgendwie war das dann halt einfach so, es hat sich dann halt hochgeschaut und dann war es halt so, ja, nee, es war halt von ihr nicht irgendwie übergriffig oder respektlos, sondern sie wusste das halt einfach nicht. Und genau, also so war das, ich glaube, es war irgendwie so.
Aber das Thema Wut ist ja jetzt nicht nur so für uns Erwachsenen ein Problem. Oder auch da sind wir ja natürlich auch gern wieder bei Genderrollen, ne? Dass vielleicht Männer dann auch noch mal anders wütend sind oder auf jeden Fall vielleicht häufig dann dazu neigen, so schlechte Gefühle eher rauszulassen. Mhm. Aber das ist ja auch ein Thema mit Kindern ganz besonders. Und da weiß ich, Marlies, hast du auch schon einige Videos zu gemacht, so dieser Klassiker. Den kennt man auch, wenn man keine Kinder hat, ne? Man ist irgendwo im Supermarkt und dann schmeißt sich da so ein Kind auf den Boden und fängt voll an zu schreien und zu toben. Ich will aber irgendwas haben vielleicht zum Beispiel. Und dann steht da so eine, oft irgendwie so eine Mutter daneben oder Eltern daneben und gucken ein bisschen betröppelt. Was macht man denn dann jetzt in so einer Situation?
Also bei uns passiert das fast gar nicht, ne?
Ja, normalerweise gehe ich mit den Kindern einkaufen. Ich hab oft die Situation.
Echt?
Also die Kinder wollen oft was haben und mittlerweile mache ich das dann nicht mehr so, wenn ein Kind sagt, ich will das haben, dann gehe ich da nicht hin und sag, oh ja, ich weiß, du willst das haben und das ist wäre voll schön für dich und das geht jetzt aber nicht, weil blablablub, sondern ich sag dann einfach nein und gehe weiter und dann kommt das Kind mit. Und ich habe jetzt erlebt, wenn ich mit anderen zusammen einkaufen war, die dann anders reagieren, also wenn zum Beispiel die Großeltern mit dabei sind und sich dann neben das Kind stellen und dann sagen, nee, das geht aber nicht, dann war das immer die Situation, dann hat das Kind beharrt, ich will das aber haben. Dann kam es dann zu dieser auf den Boden Schmeißsituation. Dann kam es auch dazu, dass das Kind beim nächsten Regal wieder stehen geblieben ist und das nächste haben wollte. Und ich sag dann halt einfach, nein, das gibt's nicht. Und gehe dann weiter und das Kind kommt mit und dann ist die Situation normalerweise abgehakt. Deshalb habe ich diese Situation mit auf den Boden schmeißen und das unbedingt haben wollen in der Regel gar nicht mehr.
Ja, ich finde das gerade spannend, das Beispiel, weil das erste Mal, als ich ich glaube, das war der TikTok-Kanal, als ich den gegoogelt habe. Das erste, was kam, oder auch zum Thema Gentle Parenting, war eben nicht ein Video von dir, Marlies, sondern war so ein Video von irgendeinem, ich glaube, rechten, also auf jeden Fall sehr konservativen YouTuber in den USA, der erstmal gesagt hat, was für ein Scheiß mit dem Gentle Parenting. Das heißt ja jetzt bedürfnisorientiert, jetzt sollen die Kinder alles kriegen, die werden einfach nur so verzogen, die kriegen alles, was sie wollen. Jetzt sagt Martin aber, okay, das Kind will Schokolade zum Beispiel oder so und du gehst aber weiter. Also du sagst sozusagen gar nicht, das Kind bekommt es gar nicht, du gehst sogar weiter. Das klingt jetzt erstmal nicht gentle, aber was ist denn dann bedürfnisorientiert daran, Marlies, und was ist es vielleicht auch nicht?
Also es ist ja kein Bedürfnis, Schokolade zu essen, das ist ja einfach nur ein Wunsch. Essen ist ein Bedürfnis, aber ich muss sagen, ich denke gar nicht mehr so sehr an diesen Bedürfniskategorien, weil dann ist man nur noch dabei, die ganze Zeit alles zu analysieren und wird irgendwie zum Psychotherapeuten von den eigenen Kindern und im Endeffekt ist es auch einfach nur so eine, ich finde, man interpretiert dann in die Kinder eigentlich so eigene Dinge rein, die da vielleicht gar nicht sind. Also es passiert, glaube ich, ganz vielen Erwachsenen, das beobachte ich immer wieder, dass dann irgendwelche Motive in die Kinder rein interpretiert werden, die überhaupt nicht kindlich sind und überhaupt gar keinen Sinn ergeben als Kind sozusagen. Mhm. Oder die dann auch so ein bisschen überladen sind und dann irgendwie mit eigenen Themen dann zusammenhängen. Aber im Endeffekt, wenn man sagt Nein und weitergeht, also ich meine, das klingt jetzt so, als ob Martin geht und das Kind bleibt zurück und findet das nicht wie. Martin macht einfach nur zwei Schritte in die nächste weitere Richtung und signalisiert dem Kind damit einfach nonverbal, es geht jetzt weiter. Im Endeffekt würde das Bedürfnis nach Sicherheit oder nach also nach Führung erfüllen sozusagen. Das halt, weil Kinder sind ja klein. Das ist so, wie wenn wir eine Bergwanderung machen würden und unser Bergwanderer, der würde die ganze Zeit sagen, nee, entscheid du mal. Und man ist so, ja, aber ich habe gar keinen Plan. Ich weiß nicht, ich kenne diesen Berg nicht, den kennst du doch. Also so, man geht voran, man zeigt dem Kind den Berg. Und wenn ich auf einer Bergwanderung bin und sage, hey, ich möchte diesen Weg ausprobieren und der Bergwanderer guckt uns an und sagt, nee, der Weg, der ist fortgeschritten, das kannst du jetzt nicht gehen oder der ist kaputt oder keine Ahnung was, so dann geht er ja auch weiter. Aber manchmal ist dann halt auch in einer anderen Situation, also was er halt auch macht, ist, er geht weiter und vertraut darauf, dass wir mitkommen und er zerrt uns zum Beispiel nicht mit. Und das wäre jetzt auch sowas, was wir bei den Kindern halt, also zum Beispiel letztens hatte ich auch, wollte unsere Tochter irgendwie Gummibärchen vom, die hingen da irgendwie so in der Mitte vom Laden und hat sie genommen, war ich so, nee, wir kaufen das nicht, ich will, dass du das zurückhängst, bin schon weiter und dann hat sie das mitgenommen, war ich so, geh nochmal zurück und häng das zurück, ich warte hier auf dich. Und dann habe ich mich einfach hingestellt und nichts mehr gesagt, es war ganz klar, ich erwarte, dass sie das zurückhängt, sie stand noch zwei Minuten neben mir, hat mich angeguckt, hat das angeguckt, dann ist sie zurückgelaufen, hat es aufgehängt, man muss manchmal auch einfach ein bisschen abwarten. Also die Kinder wissen, was man will und dann muss man einfach kurz abwarten, dass sie, weil das ist natürlich manchmal nicht leicht, dann das zu machen, sondern muss man kurz drüber nachdenken, mal kurz dann sich verabschieden von dem Gedanken, jetzt das zu kriegen und so weiter.
Ja, also absolut. Ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt nicht leicht ist tatsächlich. Aber warum ich die Frage so gestellt habe, war natürlich, weil immer der Vorwurf so ein bisschen im Raum schwebt. Also jetzt nicht nur von sehr, sag ich mal, extrem geprägten Menschen, die da irgendwelche anderen Agenten verfolgen, sondern einfach generell natürlich der Vorwurf so im Raum schwebt bei allen möglichen Erziehungskonzepten. Ja, das hat es doch immer schon gegeben. Oder sogar jetzt gerade eben beim Gentle Parenting ganz häufig so, ja, die Kinder werden alle verzogen. Die werden dann so kleine Prinzessinnen, Prinzen, die alles machen dürfen. Und deswegen hatte ich das mal gerade so angesprochen, weil ich das ganz spannend finde. Ich hatte in der Sekunde, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so eine Erinnerung plötzlich und habe gemerkt, ah, krass, ich habe irgendwie eine Kindheitserinnerung davon, dass ich unbedingt was haben wollte im Supermarkt als Kind und meine Mutter hat gesagt, nein. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Boden geworfen, habe geschrien. Ich weiß noch, für mich bis heute fühlt sich das noch, es war der Weltuntergang, es war ganz, ganz furchtbar. Und meine Mutter hat gesagt, ja, Mama geht jetzt. So, und das war für mich ein noch größerer Weltuntergang. Und dann
aber
war,
so machen wir es nicht.
genau, aber ich deswegen wollte ich euch jetzt nochmal fragen, also was ist also erst nochmal so ein bisschen der Unterschied vielleicht auch nochmal, also was ist sozusagen nochmal der bewusste Fokus jetzt hier, auch wenn das jetzt erstmal gar nicht vielleicht auf den ersten Blick gentle klingt, wenn du sagst, ja, Papa geht jetzt.
Der Unterschied ist eben, also das ist eine Sache, die haben wir eben gelernt nach 4 Jahren Elternsein, dass dann nicht immer das, dann oh, willst du jetzt lieber das haben oder auch immer mit dem Kind diskutieren. Das ist eben eine Sache, das macht einfach keinen Sinn bei kleinen Kindern, die immer mit einzubeziehen. Das ist einfach zu viel, was Kinder auch einfach brauchen, ist so dieser Bergführer, der halt nicht mit unerfahrenen Anfängern auf der Bergwanderung ist und die dann fragt, hey, wo wollen wir lang gehen? Dann finden Kinder dieses Vertrauen nicht und dann fehlt es denen auch einfach an Sicherheit. So, ist das jetzt, was meine Eltern sagen, das Beste oder muss ich jetzt Entscheidungen treffen?
Voll. Und generell, aber das ist ja dann so, wenn das Kind halt einfach nur das haben will, aber halt nicht schreit und weint. Und wenn das Kind schreit und weint, dann ist es halt anders, dann ist die Situation anders. Da würde ich mein Kind, also würde ich erstmal kurz warten, wenn es jetzt sich wirklich auf den Boden schmeißt, boah, ich weiß gar nicht. Also das ist einmal vorgekommen, da habe ich das Kind dann auf den Arm genommen und in den Einkaufswagen gesetzt. Und ich habe halt jetzt den Grundsatz, meine Kinder dürfen gelaunt sein, wie sie gelaunt sind. Und ich rede denen da nicht rein. Also wenn jetzt meine Tochter einen Wutanfall hat und wir sind einkaufen, dann hat sie einen Wutanfall und wir sind einkaufen. Das heißt nicht, dass ich das Einkaufen jetzt unterbreche. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwas auspacke, um sie zu bespaßen oder dann doch nachgebe oder sonst irgendwas. Natürlich jetzt in so einer Situation wie Wutanfall und Einkaufen ist ja dann noch der Faktor, dass da noch andere Menschen sind. Und das ist dann halt, also da gucke ich dann schon, hey, wenn wir jetzt andere Leute stören würden, dann würde ich mit ihr jetzt schon rausgehen zum Beispiel. Aber normalerweise ist es ja auch eher so ein kurzes Quengeln, gerade so, also kommt bei uns nicht so vor. Aber genau, wenn es ein kompletter Wutanfall wäre und ich denke mir jetzt, boah, hier sind Leute, es ist 16 Uhr, die waren den ganzen Tag auf der Arbeit, jetzt schreit meine Tochter denen die Ohren voll, dann kriegen die wahrscheinlich Migräne und der Tag ist für die gelaufen, dann würde ich jetzt mit ihr den Supermarkt verlassen, aber nicht wegen meinem Kind, sondern wegen meinen Mitmenschen, weil die mir auch wichtig sind. Ansonsten würde ich einfach das Kind in den Einkaufswagen setzen und weitermachen, weil ist es nicht meine Aufgabe als Mutter, meine Kinder glücklich zu machen, sondern es ist meine Aufgabe als Mutter, meine Kinder so zu lieben, wie sie sind, egal welche Emotionen sie haben. Und wenn meine Tochter gerade wütend sein will oder mein Sohn, dann sollen sie wütend sein. Ich bin trotzdem ihre Mutter und ich mache mit dem weiter, was ich mache, ohne ihnen zu sagen, es ist blöd, dass du wütend bist oder ist mir egal, wie es dir geht, sondern einfach so, hey, du gehörst zu uns, egal wie du dich fühlst. Das ist okay, du darfst dich schlecht fühlen, du darfst wütend sein, wir gehören trotzdem zusammen sozusagen.
Ich glaube, wenn wirklich die Situation eintreten würde mit einem kleineren Kind, das sich dann auf den Boden schmeißt und einen richtigen Wutanfall hat, dann würde ich einfach abwarten, würde ich bei dem Kind bleiben und warten, bis dem besser geht und es dann einfach hochnehmen und irgendwo anders hintragen oder eben in einen Einkaufswagen setzen. Also halt auch vor allem diese Situation verlassen. Es macht dann nicht so Sinn, neben dem Schokoregal stehen zu bleiben und denen die ganze Zeit zu sagen, nein, nein, nein. Dann ist auch vielleicht ganz gut, mal zu einem anderen Regal zu gehen.
Für mich klingt das jetzt erstmal so, als würdet ihr erstmal so Grenzen setzen, aber eben nicht bestrafen. Aber ich glaube, dieses Thema Strafe ist ja schon immer ziemlich wichtig. In der ganzen Gesellschaft wird das immer heiß diskutiert. Ja. Da geht es oft auf einmal um Generationen, ne, dass gesagt wird, okay, weiß ich nicht, andere Generationen haben mehr bestraft vielleicht als unsere Generation. Pauschalisiere ich jetzt mal so, ob das nun stimmt. Oder vielleicht gibt es einfach andere Strafen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile einen sehr großen, einen breiten Konsens, dass zumindest keine physischen Strafen mehr erlaubt sein sollten und angewandt werden sollten. Aber es gibt durchaus noch die Diskussion, gerade auch vielleicht von unserer Elterngeneration, die dann sagen, na ja, also so natürlich musst du Kinder auch mal bestrafen, weil das Leben bestraft dich auch ganz oft und irgendwie müssen die Kinder ja auch solche Grenzen eben lernen. Und jetzt sagt ihr quasi durch eure Inhalte, aber man kann lernen, mit solchen Strafen, die das Leben dann bringt oder so, anders umzugehen und indem man als Eltern Grenzen setzt, ohne zu bestrafen. Wo ist da so ein bisschen der Unterschied und wie geht ihr das an?
Also ich würde sagen, dass das Thema generell so hoch ist, weil unsere Gesellschaft komplett aus Strafen besteht. Also egal was, es wird ja nie davon ausgegangen, dass Menschen sich an irgendwas halten, wenn sie nicht bestraft werden würden sozusagen. Aber ich glaube, das ist eine grundsätzlich falsche Annahme. Ich meine, auf so einer großen Ebene wie der Gesellschaft muss es wahrscheinlich so sein. Ich weiß es nicht, aber in der Familie, denke ich, sollte eher Kooperation und Harmonie im Vordergrund stehen. Also quasi man überlegt sich auch nicht, wer ist jetzt im Recht und wer ist im Unrecht, sondern eher, wie kann ich diesen Konflikt harmonisch lösen? Und das heißt zum Beispiel auch, wenn jetzt das eine Kind dem anderen was aus der Hand reißt, weiß ich nicht, zum Beispiel das eine Kind hat ein Stück Schokolade, das andere will auch, reißt es dem aus der Hand, das ist das letzte Stück, dann ist aber halt die Regel nicht, oder dann wäre das quasi, wie unsere Gesellschaft das lösen würde, ja, du musst das zurückgeben und du kriegst jetzt keine Schokolade, weil du hast das weggerissen. Aber im Sinne der Harmonie würde ich eher sagen, ja, es ist nur noch ein Stück da, sie hat es jetzt zwar aus der Hand gerissen, war falsch, aber trotzdem teilen wir das jetzt, was man in unserer Gesellschaft eher als Belohnung sehen würde. Aber langfristig für die Familie wahrscheinlich die bessere Lösung ist, weil Teilen halt ein wichtiger Aspekt für eine Familie ist. Und generell finde ich aber, dass das auch sehr romantisiert wird, zu sagen, ja, wir bestrafen gar nicht. Weil was ist denn eine Strafe? Wenn ich jetzt sage, wie gesagt, wenn ich jetzt sage, hey, ich nehme dir den Stock jetzt aus der Hand, weil du deine Schwester jetzt schon zweimal damit geschlagen hast und es ist mir komplett egal, dass du das jetzt blöd findest, weil ich finde es einfach nicht okay, dass du gerade deine Schwester damit geschlagen hast, Punkt. Der Stock kommt jetzt weg. Mir egal, wie wichtig der Stock ist, mehr oder weniger. Weil das ist einfach eine Grenzüberschreitung, die toleriere ich nicht. Und natürlich sage ich meinem Kind nicht, mir egal, wie wichtig dir der Stock ist, sondern ich nehme den Stock einfach weg und sage, den gibt's jetzt nicht mehr, Punkt. Und da finde ich aber, und das ist dieser Kritikpunkt, ich denke, Kritik hat immer irgendwo einen wahren Kern, auch wenn sie vielleicht manchmal falsch angebracht wird, aber das geht schon in die falsche Richtung bei vielen. Dass dann irgendwie sagt, ja, mein Kind hat jetzt halt den Stock. Ja, das ist halt einfach so. Das ist schlecht jetzt, sag ich halt mal nein und wenn es das Kind dann weiterschickt, naja, muss halt noch lernen, hat halt noch keine Impulskontrolle. Ja, aber du kannst doch nicht verantworten, dass dein Kind mit einem Stock andere Kinder vermöbelt, so.
Voll. Ich finde das total spannend, wie undogmatisch du da gerade redest. Und Entschuldigung. Das finde ich gut, weil es gibt ja viele auch Menschen, die ich kenne, es gibt Momfluencer, es gibt irgendwie ganz viele Leute, die ich irgendwie mal so kennengelernt habe oder gesehen habe, die wirklich sehr dogmatisch sind und die dann immer glauben, ich habe die eine Weisheit, oder wo wir dann vielleicht auch Eltern das Gefühl manchmal haben, vielleicht sich fast schon schlecht fühlen, weil sie denken, ja krass, die sind so perfekt, die können irgendwie alles. Und man merkt ja bei euch beiden, ihr habt genauso eure Herausforderungen, eure Probleme als Familie und ihr versucht da das Beste immer draus zu machen. Und ich finde, das passt auch sehr gut an der Stelle noch zu Mallis. Ich glaube, es ist dein neues Buch. Vorbildlich unperfekt.
Elternsein mit mehr Selbstvertrauen und Zuversicht.
Genau. Und ich finde, das klingt ganz spannend, weil vorbildlich unperfekt heißt ja eben, okay, ich bin nicht perfekt, aber ich kann trotzdem ein Vorbild sein. Für wen?
Für meine Kinder.
Nicht nur für deine Kinder, sondern du bist ja offensichtlich, ihr seid auch mit dem Podcast Mutti ist die Beste, seid ihr ein Vorbild auch für viele Eltern, also nicht nur für Kinder. Das freut mich sehr, das ist sehr cool, dass ihr euch so viel Mühe macht und so viel reinsteckt, merkt man ja, und dass ihr dabei so authentisch bleibt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei, freue mich sehr, dass ihr da gewesen seid. Aber bevor ich euch gehen lasse, würde ich jetzt schon gerne noch euch die Gelegenheit geben, gibt es noch irgendwas, was ihr gerne so mitgeben wollen würdet, wo ihr sagt, so, wenn wir das noch vielleicht noch mal irgendwie angehen können oder das machen können, hier so als Lösungsansatz, dann ist die Welt schon wieder ein kleines bisschen vielleicht besser geworden.
Vielleicht, dass es wichtig ist, einfach authentisch zu sein und sich zu überlegen, was für die eigene Familie das Richtige ist. Also nur weil auf Social Media jetzt zum Beispiel gesagt wird, ja, das ist eine Strafe, wenn du sagst, wenn du jetzt nicht aufhörst zu hauen, dann nehme ich dir den Stock weg. Dann heißt das aber nicht, dass ihr euren Kindern Schaden zufügt, wenn ihr den jetzt zum Beispiel den Stock wegnehmt, weil ihr müsst ja, wie gesagt, auch die anderen Kinder schützen, so eine Verantwortung übernehmen als Erwachsener. Und ich glaube, da hat man auch manchmal eigentlich so ein Bauchgefühl und so ein Kompass, der eigentlich sagt so, nee, eigentlich ist das schon okay, so, eigentlich war das nicht okay, was mein Kind gerade gemacht hat. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, auch so ein bisschen, natürlich kann man nicht immer auf sein Bauchgefühl hören, aber, also weil viel Bauchgefühl kommt ja dann eben auch aus der autoritären Erziehung, aber so manche Sachen haben ja auch was mit Werten zu tun und mit Gerechtigkeit per se und mit wie man halt einfach auch, also sich selber fühlt und wie man authentisch ist. Und ich glaube, Authentizität ist super, super wichtig, weil man kann eine Beziehung zu einem Menschen, und wir wollen ja eine Beziehung zu unseren Kindern, nur führen, wenn man selber authentisch ist, weil man muss sich ja gegenseitig kennenlernen.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass wir ganz viele Kinder großziehen, nächsten Generationen großziehen, die empathisch sind, die ihre Grenzen und ihre Werte kennen, dass Kinder mit Empathie begegnet wird. Das finde ich einfach eine ganz tolle Sache und deswegen wünsche ich euch so viel Erfolg dabei. An alle, die zugehört haben, vielen Dank. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, entweder zur langen Interviewfolge oder eben jetzt schon wieder nächste Woche Sonntag zum nächsten Good News der Woche, wo wir einfach das zusammenfassen, was Schönes passiert ist. Vielen Dank und ach ja, noch eine Empfehlung natürlich. Das neue Printmagazin kommt jetzt wieder raus. Es wird das Thema Tiere haben. Wir freuen uns sehr und natürlich auch, wenn ihr Lust habt, das euch zu besorgen, vielleicht ein Abo abzuschließen und unsere Arbeit zu unterstützen. Also, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Danke.